ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Ich glaube, da ist es eher so, noch eine Ebene weiter oben in der Polizei, bei den Dienstgruppen, in den Revieren, vielleicht auch bei der Staatsanwaltschaft, dass man eben erkennt, wenn Dinge erkennbar seltsam sind und wenigstens mal darüber nachdenkt, dass es anders sein könnte, als es bislang ist.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Herzlich willkommen, ihr da draußen, zu einer neuen Hintergrundfolge von Dark Matters. Heute werden wir noch einen Schritt hintergründiger. Wir wagen uns weiter vor in die Welt der hybriden Kriegsführung. Heute wollen wir uns mal auf die Reaktionen darauf konzentrieren, wie die deutschen Dienste zum Beispiel mit dieser neuen Art der Angriffe umgehen, wie sie sich wappnen, wie sie sich aufstellen, wie gut sie das überhaupt auf dem Schirm haben. Und darüber wollen wir sprechen mit Holger Schmidt, dem ARD-Geheimdienstexperten, der jetzt mit mir verbunden ist. Ich freue mich sehr darüber, Holger. Hallo.
Hallo Eva Maria, bereit, wenn du es bist.
Auf einer Skala von 1 bis perfekt vorbereitet, sind die Ermittler, die Staatsanwaltschaften, die Nachrichtendienste auf dieses Phänomen wirklich eingestellt in Deutschland? Was würdest du sagen?
Skala 1 bis 10. Gut, dann würde ich sagen, das ging bei einer glatten Null los und es nähert sich so langsam vielleicht einer 3 bis 4. Also auf gut Deutsch, das ist ein relativ Neues, das ist ein brennend wichtiges und das ist aber auch ein Thema, bei dem viele Sicherheitsbehörden noch einigermaßen ratlos sich fragen, wie kann man denn dem Herr werden? Nicht verstehen, wie es funktioniert, dafür gibt's eine 10 und nicht erklären können, warum das schwierig ist, dafür gibt's auch eine 10. Aber es wirklich in der Praxis so umzusetzen, dass wir in Deutschland das Gefühl haben können, auch in diesem Bereich sind unsere Sicherheitsbehörden gut aufgestellt. Da sind wir, glaube ich, wirklich noch ganz am Anfang. Und da finde ich, bei der Skala von 1 bis 10 sind wir da deutlich unter 5.
Also es ist ja auch wie eine Runde Schattenboxen, oder? Man hat so einen Gegner, den man nicht wirklich zu fassen bekommt. Und Michael Götschenberg hat schon gesagt, wenn man vor die Lage kommen will, dann ist es wichtig, dass jeder einzelne Polizeibeamte, jeder Ermittler, jede Ermittlerin das immer mitdenkt, dass das eben ein Punkt sein könnte, wenn es zum Beispiel einen Brand in der Lagerhalle gibt oder so. Wie kann das aussehen? Also kann man da wirklich so ein Muster erkennen? Ist das wirklich möglich, dass bis in die feinsten Kapillargefäße der einfachen Streifenbeamten das mitgedacht wird?
Ja, ich glaube, es fängt noch an einem anderen Punkt an, dass wir einfach eine alte Vorstellung von Spionage hatten, eine lange Zeit. Und das haben wir auch schon bei Dark Matters dargestellt, dass sich das eben geändert hat. Ich möchte es trotzdem einfach nochmal in Erinnerung rufen, aus dieser alten Welt, diese wirklich aufwendig ausgebildeten Agenten, nehmen wir Russland, die der Legende nach in der Regel ja schon als Waisenkinder in irgendwelche Schulen des Geheimdienstes kommen und die von klein auf darauf getrimmt werden, ein Leben unter völlig anderen Bedingungen zu führen, ein klassisches Doppelleben zu führen. Und auch die Fälle dazu haben wir ja in den früheren Dark Matters Staffeln schon behandelt, zum Beispiel das legendäre Ehepaar Anschlag, die wirklich über Jahre hinweg in einer eigenen Parallelwelt quasi gelebt haben, nach außen etwas vorgegeben haben, aber im Kern natürlich ganz genau wussten, auch welche Ausbildung und welchen ideologischen Hintergrund sie in Russland haben. Und darauf waren auch die deutschen Sicherheitsbehörden, darauf war der Verfassungsschutz, darauf war der Bundesnachrichtendienst, darauf war der militärische Abschirmdienst geeicht, dass es genau so sein könnte und dass man nach diesen Mustern schauen muss. Und das, was wir jetzt eben in der neuen Zeit lernen, ist, dass wenn man danach schaut, und eben versucht, diese, ja, sagen wir mal, Doppelidentität zu entdecken oder im Lebenslauf irgendwie die Lücke zu finden oder festzustellen, dass die Sachbearbeiterin im Vorzimmer eines Ministeriums, wie das früher zwischen Stasi und KGB auf der einen Seite und der Bundesrepublik Deutschland auf der anderen Seite war, das trifft es einfach nicht mehr. Es geht jetzt plötzlich um Menschen, die einfach nur einen Moment auf der Szene auftauchen, einen Brief in einen Briefkasten werfen, ein Paket in eine Packstation füttern oder irgendetwas anderes Winziges tun, was dann zu einer großen Spionage- oder Sabotageoperation führen kann und wo dann die Streife, die du eben angesprochen hast, eigentlich chancenlos ist und es eigentlich eher darum geht, so etwas wie ein Muster zu erkennen, wenn etwas zwei oder drei oder viermal entsteht. Aber gerade zum Beispiel die aufgegebenen Paketsendungen, seien sie nun als Paketbombe gedacht, seien sie nun nur als Ausforschung des Transportweges gedacht. Das ist ja ein Bereich, in dem die Polizei ohnehin relativ verzweifelt versucht, die ganzen anonymen Sendungen zu kontrollieren. Denn das ist ja neben der Spionage nur zum Beispiel beim Drogenhandel auch ein ganz, ganz großer logistischer Punkt.
Also wenn ich dich richtig verstehe, das Bewusstsein ist auf jeden Fall da. Nichtsdestotrotz ist der Arbeitsaufwand, dem Herr zu werden, das in irgendeiner Weise zurückzuverfolgen, immens. Ich musste so ein bisschen in der Vorbereitung an diesen Grundsatz denken, den der ehemalige Berater von US-Präsident Trump, Steve Bannon, mal geprägt hat. Also flood the zone with, entschuldige, dass ich so deutlich werden muss, shit. Also so viel wie möglich Störfeuer legen, alles im Grunde in Brand setzen, sodass man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich mit dem Löschen anfangen soll. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Ist das ein Prinzip, das man da auch anwendet, absichtlich vielleicht? Also die Behörden beschäftigt halten, die im Grunde einen Vorgang nach dem anderen anlegen und Akten schreiben, während schon die nächsten 10 Aktionen laufen und vorbereitet werden?
Naja, oder auch die öffentliche Meinung entsprechend manipulieren. Das ist etwas, was Michael und ich in unserer Berichterstattung immer wieder erleben, dass da Dinge passieren, die wir aus unserer Perspektive für ausgesprochen interessant halten. Und dann sind wir aber immer ja darauf angewiesen, wir arbeiten ja mit vielen Redaktionen und Sendungen in der ARD zusammen, die dann die entsprechenden Interviews mit uns senden oder Beiträge machen auf der Basis von Empfehlungen, die wir vielleicht auch geben oder Einschätzungen. Und da musst du ja dann immer die andere Redaktion davon überzeugen, dass das jetzt interessant ist. Und wenn wir so Fälle nehmen wie das Paket, das gebrannt hat in dem Frachtterminal, sagt man, ja, na gut, da hätte passieren können, aber ist ja nicht passiert. Oder die Sache mit dem Bauschaum, na ja, Bauschaumschaden von vielleicht unter 20 Euro, na ja. Oder die Drohnen, ach Holger, die tauchen doch überall auf. Was sollen wir denn da jetzt schon wieder berichten? Und kannst du uns denn wirklich definitiv sagen, wer es gewesen ist? Und dann musst du sagen, nee, definitiv sagen, wer es gewesen ist, kann ich ja auch nicht. Und das bleibt alles irgendwie so ein Wabern. Und ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen. Und dann irgendwann können unterschiedliche Effekte sich einstellen. Entweder, dass die Leute sagen, es interessiert mich alles nicht mehr, ich nehme das alles nicht mehr ernst, wäre nicht so gut. Oder dass so ein allgemeines Unsicherheitsgefühl entsteht nach dem Motto, es ist ja gar nichts mehr sicher und ich weiß ja gar nicht, was als nächstes passieren könnte. Das ist vielleicht sogar auch eher das Gefühl, das erzeugt werden soll. Also egal ob Gleichgültigkeit oder Angst, das sind alles Manipulationsversuche aus meiner Sicht unseres Lebensgefühls, wenn man es mal ein bisschen pathetisch blumig formulieren möchte, die mit diesen Operationen erzeugt werden sollen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, es ist gleichzeitig die strategische Vorbereitung auf einen möglicherweise noch härteren Konflikt, also auf gut Deutsch, wenn es noch mehr in Richtung ernsthafter kriegerischer Auseinandersetzung geht, dann ist dieses ganze Wissen natürlich hilfreich. Dann werden die Drohnen nicht nur ein bisschen um einen Flughafen rumfliegen, dann werden sie entweder versuchen, Flugzeuge zu treffen oder Zerstörung anzurichten oder Aufklärungsbilder zu liefern. Und es gibt ja Leute, die sagen, wir sind nicht mehr im Frieden, aber auch noch nicht im Krieg. Aus meiner Sicht ist vieles von dem, was wir hier sehen, eine Vorbereitung darauf von russischer Seite, dass es einen Krieg geben könnte. Das ist kein schöner Satz, dabei ist mir selber nicht wohl, aber ich glaube, es wäre naiv, das zu leugnen.
Und das ist ja vielleicht auch, was du gerade beschrieben hast, auch ein Sinn und Zweck der ganzen Aktion, dass man ja auch so eine, in der Debattenkultur ja auch so eine Zwietracht sieht, oder? Also man hat ja schnell das Gefühl, man hat einen Verfolgungswahn, wenn man bei jedem Brand in Europa in einem Einkaufszentrum oder so sagt, naja, es könnten aber die Russen gewesen sein, oder? Und klar, dann sagen die wieder anderen, naja, also jetzt übertreibt man nicht, was soll das denn für eine Wirkung haben und warum sollten die das machen und so weiter. Und man weiß aber trotzdem, irgendwie passt das so gut in das Muster, oh nein. Weißt du, also ich finde, es ist echt...
Es ist der Versuch, unser Sicherheitsgefühl
auch das Miteinander reden schwerer
zu erschüttern, genau. Und das Schlimme ist ja, dass es auch noch die Schnittmenge mit dem Terrorismus gibt, der ja im Grunde das ganz genau Gleiche versucht. Und dass das, was jedenfalls für meine Generation, ich bin ja jetzt hier der alte weiße Mann in der Veranstaltung, aber für meine Generation gibt es einfach wirklich, wirklich größere Phasen, insbesondere nach dem Ende der Blockkonfrontation, nach dem Mauerfall, wo so ein allgemeiner Eindruck bei mir und meiner Generation war, die wirklichen Probleme der jüngeren Zeit sind jetzt überwunden und jetzt ist vieles von Vernunft und auch Lehren aus dem vergangenen Jahrhundert geprägt und jetzt wird es eigentlich eher um technischen und zivilisatorischen Fortschritt und um Fragen von globaler Gerechtigkeit und solche Dinge gehen. Und das hat sich ja völlig pulverisiert. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, was ich da sage. Das ist inzwischen eine Realität. Aber zu dieser Realität gehören eben die, über die wir jetzt reden. Das sind die, die damit ganz gezielt zündeln. Angestiftet von einem Präsidenten in Russland, der, glaube ich, selber sich darüber totlacht, weil er meine hobbypsychologisch, küchenpsychologische Analyse, weil er selber nie verstanden hat, was denn diese westlichen Werte, die er eigentlich ganz gut kennen könnte, das hat er, glaube ich, nie für sich akzeptiert, dass das etwas Schönes sein könnte, etwas Gutes sein könnte. Jedenfalls hält er es für schwach und jedenfalls ist er der Meinung, dass nur mit Stärke und Brutalität und Rücksichtslosigkeit raubtierartig irgendwie etwas zu erreichen ist. Und das sehen wir jetzt eben auch in dieser Form der hybriden Kriegsführung bis hin zu den Single-Use-Agenten, zu den Einmal-Agenten.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie schwer es ist, da wirklich einen Stempel raufzusetzen. Also wer ist der Auftraggeber sozusagen? Wir haben auch darüber gesprochen, dass es schwer ist, überhaupt da ein Muster auszumachen, dass man damit wahnsinnig viel einfach zu tun hat, überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen und dann eben aber auch wirklich zu ermitteln, das klar zu kriegen. Wie ist es denn, was die Prävention angeht? Also gibt es eine Möglichkeit, diese Taten, diese vielen Nadelstiche, von denen wir ja auch immer sprechen in den Folgen, also die wirklich zu verhindern im Vorhinein oder ist es im Grunde aussichtslos?
Ja, ich glaube, wie in vielen Bereichen des Lebens, es fängt im Kleinen an. Und es fängt vielleicht auch mit ganz simplen Dingen an, wenn sich jeder von uns hier in der Zuhörerschaft selber dazu entscheiden könnte, auch wenn es vielleicht irgendwie mal reizvoll ist, mit der eigenen Drohne irgendwo zu fliegen, wo man ein spektakuläres Bild vielleicht auch in der Nähe eines Flughafens kriegen kann, wenn man das einfach mal lassen würde und wenn man sich einfach mal klar macht, dass es egal aus welchem Motiv man Drohnenflüge da macht, wo man sie nicht machen sollte, dass das einfach Sicherheitsbehörden beschäftigt und dass das zu Problemen nicht nur wegen der Störung des Flugverkehrs, sondern auf ganz vielen Ebenen führen kann. Und genauso klar ist natürlich, dass der Satz, den ich eben gesagt habe, jetzt für die eine oder den anderen dazu führen kann, dass er sagt, okay, gut, das heißt, wenn ich Destruktion machen will, nehme ich mir einfach eine Drohne aus dem Elektronikmarkt und fliege einfach mal quer durch.
Komme ich vielleicht in die Tagesschau.
So, ja, dann komme ich im Extremfall in die Tagesschau. Das ist dann auch wieder für die Flughäfen und Sicherheitsbehörden natürlich auch wieder eine Abwägungssache. Eine Sperrung des Luftraums muss ja gemeldet werden. Ich unterstelle jetzt auch mal den meisten der Akteuren, die wollen keine Nachrichten unterdrücken, aber wollen die, dass es in der Tagesschau kommt und dass es dann am nächsten Tag genau am nächsten Flughafen genauso über die Trittbrettfahrer läuft. Mhm. Also das ist alles relativ teufelskreisartig. Du hast dabei danach gefragt, was kann man denn tun? Also selber es nicht machen. Wenn du jemand siehst, der es tut, vielleicht auch so eine Form von Zivilcourage. Sag mal du, ist das jetzt wirklich klug hier mit der Drohne? Sag mal, wer bist du denn eigentlich? Häufig ist es ja auch so, dass diese Drohnen gar nicht so furchtbar lang in der Luft sind. Und selbst wenn die Polizei davon erfährt, sie vergleichsweise zu spät kommt, weil diese Flughafenareale oder diese Hafenareale einfach sehr, sehr groß sind und es einfach, bis man das am Himmel ausgemacht hat, das dauert alles einfach eine gewisse Zeit. Das heißt, unter Umständen kann es auch sinnvoll sein, einfach selber mal die Polizei zu rufen und zu sagen, ich sehe hier eine Drohne, ich mache mir hier Gedanken, vielleicht solltet ihr euch darum kümmern. Und dann sind wir in dem Bereich, den hast du gerade schon mal angeschnitten, so mit der Frage, was kann denn die einzelne Polizeistreife tun? Ich glaube, da ist es eher so noch eine Ebene weiter oben in der Polizei, bei den Dienstgruppen, in den Revieren, vielleicht auch bei der Staatsanwaltschaft, dass man eben erkennt, wenn Dinge erkennbar seltsam sind und wenigstens mal darüber nachdenkt, dass es anders sein könnte, als es bislang ist. Das ist ja wie dieser Bauschaumfall. Aber es geht mir um das Prinzip, eben erkennen, dass da etwas ist, was nicht in der allgemeinen Statistik und im allgemeinen Rauschen untergeht. Aber ich glaube, dass die Leute, die für ein schnelles Geld so ein Auspuffrohr verstopfen oder einen Botendienst machen, Ich glaube doch allerspätestens, ich werde jetzt ganz, ganz historisch, seit Emil und die Detektive hat doch eigentlich jeder verstanden, dass es diese komischen Sachen mit bring mal einen Brief wohin oder gib mal irgendwo was ab, dass das eigentlich nie mit einem sauberen, legalen Geschäft zu tun hat, sondern eigentlich immer um irgendetwas geht, wo jemand seine Rolle verschleiern will und es immer darum geht, dass hier Spuren verwischt werden oder man sich in etwas reinziehen lässt. Früher hätte man gesagt, für eine schnelle Mark, die eigentlich nicht sauber sind. Und ob diese Leute, die aber trotzdem die Motivation haben, dieses schnelle Geld mitzunehmen, jetzt plötzlich anders handeln, wenn sie den Eindruck haben, das könnte jetzt ein Nachrichtendienst sein. Noch dazu, wo wir ja mitkriegen, dass dieser Nachweis gar nicht so richtig leicht zu führen ist, da bin ich nicht so überzeugt von. Vielleicht eher noch, dass die Straferwartung schrecken könnte. Denn wenn man das als geheimdienstliche Agententätigkeit bewerten würde, dann drohen ja wirklich lange Haftstrafen. Aber dann müsstest du vor Gericht ja auch wirklich beweisen, dass es da sowas wie einen Auftrag gab. Und das funktioniert auf Telegram ja nicht so, dass jetzt ein offizielles Profil des russischen Nachrichtendienstes sagt, hier Geschäftsmodell, fülle bitte folgenden Mitarbeiterbogen aus, du kriegst eine Fellmütze und eine Dienstnummer, sondern das ist ja viel, viel unterschwelliger und das geht in einer kumpelhaften kurzen Chatsprache und mit einer kleinen Überweisung über irgendeinen Zahlungsdienstleister. Und ob man diese Leute an der Stelle wirklich so erreicht, ich bin da eher skeptisch. Möchte aber trotzdem nochmal allen Hörerinnen und Hörern nahelegen, wenn ihr entsprechende Angebote habt, eher nicht wahrnehmen. Es könnte eine lange Haftstrafe drohen.
Ich habe viel gelernt wieder in der Folge von dir, Holger. Danke, dass du uns von all dem erzählt hast. Ich freue mich auf unser nächstes Hintergrundgespräch.
Und ich sage gerne und bis dann.
Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zwischenzeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören hier bei Dark Matters.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste mit Eva Maria Lemke.
Habt ihr auch die Nase voll davon, euch von Nachrichten die Laune verderben zu lassen? Dann empfehle ich euch 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Damit startet ihr immer gut informiert und trotzdem mit einem Lächeln in den Tag. In 15 Minuten unterhalten sich immer zwei Hosts locker über das, was an dem Tag an Ereignissen und Politischem so wichtig ist. Und es geht da auch immer darum, wie wir am besten mit all dem umgehen. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Den gibt's in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.